Guten Morgen. Nur eine Person wach. Ich habe vor, wenn es wirklich so ist, 1,5 Jahren die Predigt halten dürfen, die den Epheser eingeleitet hat. Und jetzt hat sich das so ergeben, dass ich auch die Predigt halten darf, die den Epheser ausleitet, wenn man das so sagt. Für mich waren diese 1,5 Jahre extrem spannend mit dem Epheserbrief. Ich war vorher schon begeistert von dem, habe ihn aber also so wenig verstanden eigentlich. Und jetzt bin ich noch immer begeistert und habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen mehr verstanden und noch immer so viel nicht verstanden. Also wenn der Jörg vorher gesagt hat, wir sollen das nur ab und zu mal durchlesen, macht es das wirklich. Also der ist wirklich eine Schatzkiste und die ganze Bibel ist eine Schatzkiste. Heute geht es um Gottes Ordnungen und ich werde nochmal so durch einige Stellen im Epheser durchschauen, wo es um Gottes Ordnungen geht. Ich habe mal einen Teil rausgesucht, der sozusagen der Textabschnitt sein soll, der uns durch die heutige Predigt irgendwie so durchbegleitet und den wir jetzt einleitend mal vorlesen. Würde euch bitten, dass ihr aufsteht, wenn es möglich ist, und dann können wir uns wieder hinsetzen. Das ist im Kapitel 4, Abvers 22. Da steht Folgendes: Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Herr Jesus, ich möchte noch mal bitten, red du jetzt. Amen. Setzt euch hin, bitte. Das bin nicht ich, weil ich schreibe wenig O's während meiner Arbeit. Ich schreibe eher A's. Also wenn ich chat, also für mich ist eher das A so ein Buchstabe, der öfter vorkommt. Aber Computer, das ist das Stichwort. Ich arbeite viel in der Softwareentwicklung und wir Softwareentwickler haben so irgendwie eine ganz spezielle Art zu denken. Das merke ich daran, wenn ich einen anderen Softwareentwickler sehe, da fühle ich mich irgendwie verstanden. Und wenn ich einen Nicht-Softwareentwickler sehe und mit dem versuche, irgendwie so über die Themen der Arbeit zu reden, dann habe ich irgendwie den Eindruck, zwei Planeten irgendwie so, auf denen wir uns befinden. Und was zeichnet jetzt so das Denken von einem Softwareentwickler aus? Wenn man ein Programm schreibt, dann können ganz viele Sachen schiefgehen. Und während man das Programm so schreibt, muss man im Kopf all diese Fälle irgendwie durchspielen. Was kann passieren? Was ist, wenn der jetzt Ö eintipselt und er darf aber nur OE eintipseln? Dann muss man drauf reagieren. Oder was ist, wenn er statt 20 Zeichen 30 Zeichen eingibt? Dann muss man drauf reagieren. Und so muss man so eine Kette an Situationen im Kopf durchspielen. Und je mehr man alle Fälle abdecken hat können, desto sicherer funktioniert die Software. Jetzt ist es so, dass es auch die sogenannten Hacker gibt. Was machen die? Die versuchen auch diese Abläufe zu verstehen und die versuchen jetzt in allen möglichen Bereichen diese Software zum Kippen zu bringen. Also sie versuchen sozusagen die Stellen zu finden, die der Softwareentwickler vergessen hat zu berücksichtigen. Und sowas nennt man einen Angriffsvektor. Und das ist jetzt das Beispiel von einem Auto. Da gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man die Sicherheit von so einem Auto irgendwie gefährden könnte, wenn der Programmierer von der Software vom Auto nicht aufgepasst hat. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich einen USB-Stick ins Radio einstecke und auf dem USB-Stick ist irgendein Schadprogramm drauf? Erkennt es das Auto, führt es das aus, stürzt das Auto ab, hoffentlich nicht, also in die nächste Bucht. Aber das sind lauter solche Themen, die man bedenken muss. Oder kann sein, dass der Angreifer irgendwie schafft, auf diesen zentralen Bus hinzukommen, an dem alle Geräte dranhängen und zum Beispiel während ich fahre auf einmal beschleunigen kann, ohne dass ich es möchte und ich bremse und es reagiert nicht. Also das sind so verschiedene Angriffsvektoren, die muss man bedenken beim Entwickeln und der Hacker, der versucht sozusagen diese Lücken zu finden. Also es wird jetzt kein Computervortrag, ja, nur ich kann euch, aber ich habe mir gedacht, vielleicht versteht ihr mich mal. Vor einigen Jahren ist in Iran so eine Atomanlage attackiert worden. Das ist folgendermaßen vonstatten gegangen. Irgendjemand hat mit einem bestimmten Schadprogramm einen USB-Stick irgendwo liegen lassen, in der Hoffnung, dass den jemand von dieser Atomanlage irgendwo in irgendeinen Computer reinsteckt. Und dann das ist tatsächlich passiert, dann hat das Programm versucht herauszufinden, bin ich an einem Computer, der in dieser iranischen Atomanlage läuft. Das war der Fall. Dann hat das Programm die neueste Version irgendwie vom Internet nachgeladen, dass es alle Attackmöglichkeiten sozusagen griffbereit hat. Dann hat das Programm die zentrale Software attackiert, hat Folgendes gemacht, es hat die Kontrolle von der Steuerung übernommen und hat ganz hinten die Ausgabe aber so manipuliert, dass diese ganzen Zentrifugen im Prinzip hochgelaufen sind, aber die Ausgabe an den Bildschirmen von den Leuten, die es beobachtet haben, irgendwie dargestellt hat, dass eigentlich alles im grünen Bereich ist und draufkommen sind sie erst, als das Ding angefangen hat zum Rauchen, so auf die Art. Warum erzähle ich euch von Angriffen und von Angriffsvektoren? Der Grund ist folgender. Es geht heute um Gottes Ordnungen. Und Gottes Ordnungen hat Gott in seiner Weisheit und in seinem unendlichen Verstand hat er sie uns gegeben. Und der Feind, der möchte Gottes Ordnungen attackieren. Und der versucht überall in allen Bereichen das, was Gott als gut definiert hat, versucht er zu attackieren. So wie ich euch das vorher beschrieben habe, er versucht sozusagen, obwohl Gott keine Fehler macht, das wäre der hinkende Teil von dem Vergleich, aber er versucht anzugreifen, wo er noch kann, um den Plan, den Gott hat, zu zerstören. Und wenn man den Epheser jetzt, also ich habe ihn nochmal durchgelesen in der Vorbereitung und da bin ich auf 4 Punkte gekommen, es gibt sicher mehr, aber die ich mit euch heute anschauen möchte. Und zwar, wie Gottes Ordnungen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ausschauen, wie in der Gemeinde, wie im persönlichen Leben und wie im geistlichen Kampf. Und wenn man so rausschaut in die Natur, und von dem bin ich immer sehr begeistert, sieht man überall Gottes Ordnungen. Also es ist nicht nur was er uns, ich sage jetzt mal, theoretisch in sein Wort reingeschrieben hat, sondern Gottes Ordnungen, die ziehen sich durch die ganze Schöpfung durch. Etwas, was mich sehr fasziniert, ist das Universum. Mehr nur als Computer. Irgendwelche Galaxien, die ausschauen wie Rosen, irgendwelche wunderschönen Blumen, wo es eine Ordnung gibt, wunderschöne Tiere, die genauso designt sind, dass sie aus so zerbrechlichen Blumen trotzdem ihren Saft rauskriegen können. Wenn man genau schaut, sieht man in so vielen Bereichen Gottes Ordnung. Wenn man in die Bibel reinschauen, Epheser 1, 21, da steht, Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der künftigen. Das heißt, da erzählt uns Paulus was über gewisse Ordnung, und zwar, dass Christus jetzt und für immer herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Wenn ihr euch an die Texte der letzten Monate erinnert, Gemeinde war ein großer Schwerpunkt, und auch in der Gemeinde gibt es eine Ordnung. Kapitel 1, 22 und 23, ja, Gott hat ihm, Jesus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das heißt, auch da gibt es eine Ordnung in der Gemeinde. Christus ist das Haupt und Gott hat ihm alles zu seinen Füßen gelegt. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er, Jesus, hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Jesus Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wiederum eine gewisse Ordnung. Er ist das Haupt und er stützt als Eckstein sozusagen die Gemeinde. Und wir sind so in dieses ganze Gebäude eingefügt. Wir suchen uns nicht aus, ich bin sozusagen ganz oben vom Kirchturm des Spitzerl oder so irgendwas, sondern der Herr hat für jeden von uns einen Platz in seinem Gebäude, das er designt hat, das er aufbaut, hat er für jeden von uns, die wir seine Kinder sind, einen Platz drinnen. Und das hat auch was mit Ordnung zu tun, diesen Platz auch anzunehmen, die Funktion dieses Platzes auszuüben und nicht dauernd sagen, ich hätte gern den anderen Platz. Kapitel 4 lesen wir, ihm, Christus, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Predigt erinnern könnt, wo ihr das mit den Gelenken erzählt habt. Das hat auch was mit Ordnung zu tun. Gott hat dem Körper ganz spezielle Gelenke geben, die alle ihre spezielle Funktion haben. Und das ist das Bild, das er jetzt da für die Gemeinde braucht. So haben wir auch als Gelenke jeder unsere Funktion, ein Teil der Ordnung, die der Herr geschaffen hat. So, und was ist jetzt das Ziel von dieser Ordnung? In Kapitel 3, Vers 10 steht, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Und ich hoffe, ihr habt den Vers nicht zu schnell gelesen. Ich werde nochmal lesen. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Gott hat eine Ordnung geschaffen. Warum? Weil er möchte, dass durch diese Ordnung in der Gemeinde, durch die Gemeinde, die unsichtbare Welt Gottes Weisheit erkennt. Man würde ja eigentlich erwarten, die unsichtbare Welt, die Engel und so weiter, die wissen das viel besser als wir. Aber irgendwie verwendet Gott die Gemeinde dazu, um die Erkenntnis seiner Weisheit der unsichtbaren Welt zu vermitteln. Und als ihr das wiederholt gelesen habe, bin ich schon in Staunen gekommen, weil ich mir denke, so unser Haufen und die ganze weltweite Gemeinde, die sich so mit ihren Problemchen irgendwie beschäftigt und auf der anderen Seite dann wieder ganz versucht, am Herrn dran zu sein und dann auf einmal mit irgendjemand in Streit kommt und die Rechnungen nicht zahlen kann oder was weiß ich, so die ganz alltäglichen Probleme. Und irgendwie hat Gott die Gemeinde dazu bestimmt, seine Weisheit zu transportieren. Das ist schon cool. Kommen wir zum dritten Punkt. Gottes Ordnung im persönlichen Leben. Das werde ich wieder vorlesen und stell das weg. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, das ist das, was wir vorher schon gelesen haben, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also, erster Teil, wir sollen nimmer so weiterleben, wie wir früher gelebt haben. Wir sollen den alten Menschen ablegen, der mit seinen trügerischen Begierden, der seinen trügerischen Begierden nachgeht. Wir sollen uns in unserem Geist und in unserem Denken erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen. Das heißt, der alte Mensch, direkt jetzt aus dem Vers, der geht seinen trügerischen Begierden nach und stürzt sich selbst ins Verderben. Der neue Mensch, wieder aus dem Vers, der ist nach Gottes Bild erschaffen und dessen Kennzeichen sind Gerechtigkeit und Heiligkeit, die sich auf die Wahrheit gründen. Wenn man die zwei miteinander vergleicht, da sieht man Kennzeichen alter Mensch, Kennzeichen neuer Mensch. Das ist die Übersetzung aus der Neuen Genfer gewesen. Wenn man die Elberfelder anschaut, dann fällt noch was ganz was Spannendes auf, und zwar, da sind die Zeiten anders. Die Elberfelder ist ein bisschen näher am Originaltext dran, und das, ich sage euch gleich, warum das interessant ist. Und zwar, da steht, den alten Menschen abgelegt habt in der Vergangenheit, den neuen Menschen angezogen habt in der Vergangenheit und erneuert werdet in der Gegenwart in dem Geist eurer Gesinnung. Das heißt, ich rede jetzt da, wenn ich von uns rede ich zu Menschen, die Gottes Kinder sind, die von ihm neu gemacht worden sind, und die inkludiere ich jetzt quasi mit uns. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich neu gemacht worden bin, dann hör einfach mal zu, aber dann bist du jetzt mit dem uns noch nicht mitgemeint. Und kleine Erinnerung, ihr könnt nachher gern zu mir kommen oder zu sonst wem, und wir können gern über das Thema noch ein bisschen im Detail reden. Aber wenn ich jetzt von uns rede, wir haben den alten Menschen abgelegt in der Vergangenheit, wir haben den neuen Menschen angezogen, und das heißt, das ist schon passiert, das hat Gott da gemacht, als er uns erneuert hat. Da ist unser alter Mensch abgelegt worden und unser neuer Mensch angezogen worden. Was jetzt das ist, wo wir noch mit dran beteiligt sind, ist, dass wir an unseren Gedanken arbeiten. Römer 12 steht ganz was Ähnliches. Unsere Gedanken sollen erneuert werden. So, und wie schaut jetzt zur Gottesordnung in meinem persönlichen Leben aus? Kapitel 4, 25. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Weiter hinten, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Vers 28, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Ihr seht, die alten Ordnungen, wie es früher war, Dieb gewesen oder beim Zorn sich versündigen oder Falschheit, die man hat, das alles ist der alte Mensch, Und die neue Ordnung von Gott ist, das sollen wir ablegen. Er hat uns ja den alten Menschen bereits auszogen. Und wir müssen jetzt quasi mit unseren Gedanken, mit unserem Verstand dem nachgehen, was er an Wahrheit in unserem Leben schon geschaffen hat. Weil oft fühlt sich's noch so an, dass wir relativ schnell dabei sind zu lügen oder relativ schnell dabei sind, uns im Zorn zu versündigen oder relativ schnell dabei sind, vielleicht eine halbe Stunde mehr zu buchen in der Arbeit, obwohl ich die gar nicht gearbeitet habe. Was Diebstahl ist. Kapitel 5 steht, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist ein Zeichen von diesem neuen Menschen. Ich möchte auf die letzten zwei Zeilen eingehen. Dankt Gott dem Vater immer und für alles. Das liest man relativ leicht, wenn man es vorliest. Es ist schon gar nicht so leicht, wenn es einem eigentlich gut geht, dass man die Dankbarkeit immer Gott gibt. Und viel schwieriger ist es noch, wenn man gerade so richtig durch die Wurstpresse kommt und dann sagt, Herr, jetzt irgendwie möchtest du, dass ich da dankbar bin. Wofür können wir dankbar sein? Da verweise ich euch auf die vielleicht zweite Predigt von der Jakobus-Serie, die im Herbst startet. Ihr könnt es aber schon vorlesen. So, das ist jetzt so klein, da geht es nämlich um Gottes Ordnung im persönlichen Leben, um die Ehe, dass ich die wichtigsten Wörter mal so rausgenommen habe. Um was geht's in der Ehe? In der Ehe geht es darum, um Unterordnung, um dieses Bild, Gemeinde und Christus, die Männer sollen die Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Um das geht in der Ehe, um dieses Bild, dass wenn man, also unsere Ehen sollten alle kleine Leuchter sein, die alle auf Jesus hinweisen, dass wenn man unsere Ehen anschaut, dass man sieht, wie sehr der Herr die Gemeinde liebt. Dann denke ich mir manchmal, da müssen wir gescheit den Staub runterputzen von diesen Leuchten, wenn das wirklich sein soll. Und das ist eine Aufgabe. Wir sollen in unserer Ehe, soll man diese Liebe, die der Herr der Gemeinde gegenüber hat, die soll zum Ausdruck kommen. Das ist ein Teil von dieser neuen Ordnung. Ordnung in der Familie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Ich springe mal weiter und dann komme ich später nochmal kurz drauf zurück. Über die Sklaven ist noch was, ist da noch die Rede, das ist vergleichbar mit dem Arbeitsplatz. Was möchte der Herr? Dient den Herrn mit Ehrerbietung, mit ehrerbietendem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst. Das heißt, wenn wir arbeiten, das ist die Einstellung, mit der wir arbeiten sollen. Tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Wir sollen nicht nur das irgendwie so machen, dass man nach außen ein gutes Bild, sondern wir sollen mit ganzer Hingabe uns die Aufgabe machen, die Gott uns gegeben hat. Letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und das ist, glaube ich, der Blick, den ich ganz selten habe, wenn ich in der Arbeit bin, dass ich mir denke, ich diene jetzt dem Herrn. Aber das ist das, was er von uns möchte. Und was sagt er den Herrn, den Arbeitgebern sozusagen? Behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und ist ein unbestechlicher Richter. Wiederum diese Ordnung, die sich durchzieht in meinem persönlichen Leben, in der Ehe, in der Familie, in der Arbeit. Und dann am Ende vom Epheser gibt's diesen geistlichen Kampf, diese Waffenrüstung, und auch da ist eine Ordnung drin. Und zwar ist da die Ordnung, wie wir diesen Kampf führen sollen. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Nicht rennt hektisch ins Gefecht, sondern lasst euch vom Herrn Kraft geben. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Wie oft fühlt sich das anders an? Wie oft stehe daheim und kämpfe mit den Kindern und denke, und führe einen Kampf gegen Fleisch und Blut und weiß gar, oder weiß schon, aber hab's nicht abrufbar, dass da eigentlich eine ganz andere Dimension am Arbeiten ist. Und deswegen sagt er, greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Welche sind es? Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten, Schild des Glaubens, Helm der Rettung und das Schwert ist Gottes Wort. Und dann wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Auch da ist eine Ordnung drin. Welche Ordnung ist es? Wir sollen nicht nur für uns jammern, auch wenn es uns gerade beschissen geht. Sag jetzt mal, zum Rausschneiden. Ups. Sondern wir sollen für alle die beten, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wir sollen unseren Blick nicht nur auf uns haben, wie wir gerade am Leiden sind, wie wir gerade am Kämpfen sind oder sonst was, sondern er hat diese Gemeinde gegeben, in die er uns reingefügt hat und für die er möchte, dass wir beten. Und jeder ist am Kämpfen. Wir sollen füreinander beten. Das waren Gottes Ordnungen in diesen vier Bereichen. Ich habe euch vorher von dem Auto erzählt. Warum das? Weil diese vier Bereiche auch sozusagen die Angriffsvektoren vom Feind darstellen. Und zwar beim ersten Punkt, wo es um die sichtbare und unsichtbare Welt geht. Wo greift da der Feind an? Ganz am Anfang beim Sündenfall. Was hat er probiert? Er hat probiert, Gottes Plan sofort zu kippen, von Anfang an. Was hat er probiert? Er hat versucht, Jesus selbst zu versuchen. Er wollte, dass Jesus, der ewige Gott, den Teufel anbetet. Das war die Versuchung. Und da, also unvorstellbar, was passiert wäre, Jesus ist der Versuchung widerstanden, weil er nicht sündigen kann. Trotzdem hat er die Versuchung ganz real erlebt. Und auch der Tod am Kreuz war ein Versuch, mit dem der Feind Gottes Plan zerstören wollte. Und er hatte wahrscheinlich 3 Tage lang den Eindruck, er hat gewonnen. Und er hat verloren, weil Jesus wieder auferstanden ist. Also in diesem Bereich will der Feind angreifen. Dann in der Gemeinde, wenn wir in Epheser reinschauen, die Ermahnung zur Einheit. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Eine Stunde noch? Die Ermahnung zur Einheit. Das heißt, wir als Gemeinde sind in der Gefahr, nicht in der Einheit zu sein. Damit will der Feind reinschlagen. Wir sollen füreinander beten. Vielleicht geht da schon ganz viel von dieser gefährdeten Einheit verloren und die Einheit, die Gott haben möchte, entsteht dadurch. Was ist eine andere Gefahr? Dass wir die Gaben, die er verteilt hat, lesen wir in Kapitel 4, er ist raufgefahren, und damit er die Gaben austeilen kann, dass wir die gar nicht einbringen. Er hat uns begabt. Wofür verwenden wir unsere Gaben? Verwenden wir unsere Gaben, dass wir gescheit Kohle machen? Oder wofür verwenden wir unsere Gaben? Er hat sie uns gegeben, damit wir der Gemeinde dienen. Da lenkt uns der Feind sehr schnell ab. Ich werde ein paar Punkte überspringen, der Zeit wegen. Ich möchte nur gern ganz kurz was zu dem vorigen Punkt sagen bezüglich der Kindererziehung. Und ich gehe nochmal zurück, wenn ich es finde. Genau, da war das. Okay. Danke. Da steht: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ist das ein Gedanke, den wir als verstaubt betrachten, wenn es darum geht, unsere Kinder zu erziehen? Dass sie uns ehren sollen? Was ist das Bild, das wir von Ehren haben? Ist das irgendwie so unterwürfig sein? Oder worum geht es bei dem Ehren? Ist das was wir unseren Kindern lernen, dass sie uns ehren, damit sie wissen, was es heißt, Gott zu ehren, wenn sie groß sind? Das ist ein Punkt, der mich im Moment sehr beschäftigt, weil es hat so was Verstaubtes, Überholtes an sich, aber das ist Gottes Wort. Warum sollen die Kinder Vater und Mutter ehren? Die Ermahnung an die Väter: Verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Vorher habe ich gesagt, bei dem Kampf gegen Fleisch und Blut, wie schnell man in diesem Kampf drin ist und wo vielleicht Verletzungen passieren den Kindern gegenüber. Wir sollen uns als Eltern oder speziell da als Väter so verhalten, dass sie gar keinen Grund haben, sich gegen uns aufzulehnen. Und er mahnt uns dazu, sie zu erziehen mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung. Das ist auch in erster Linie an die Väter geschrieben. Ist das was wir machen als Väter, oder ist das was wir irgendwie gern an unsere Frauen delegieren? Das sind, denke ich, so Punkte im Leben, in unserem Leben, wo der Feind versucht, Gottes Ordnung auf den Kopf zu stellen, dass der Plan, den Gott hat, dass der gekippt wird. Und Gottes Stärke ist größer als die vom Feind, Gott sei Dank. Aber wir sind sehr gefordert, diese Pläne in unserem Leben niederzuschmettern mit der Waffenrüstung, die er uns gegeben hat. Ich möchte euch nur einen Text vorlesen, der im Alten Testament steht. Und zwar steht es in Zacharia 3, 1 bis 8. Und warum ich euch den vorlese, ist, weil wir sehen, was Gott von uns erwartet. Und wir sehen, wie oft wir, obwohl wir diese neuen Kleider schon anzogen haben, wie oft wir nicht so leben, wie es erst von uns erwartet. Zacharia 3, 1 bis 8. Als nächstes ließ Gott mich den Hohepriester Jeschua sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn, und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Aber der Engel sagte zu ihm: Schweig, Satan, der Herr verbietet dir das Wort. Er steht zu Jerusalem, seiner auserwählten Stadt, und zu Jeschua, den er wie einen brennenden Holzscheit aus dem Feuer gerettet hat. Jeschuas Kleider stanken vor Dreck, als er vor dem Engel stand. Zieht ihm die verschmutzten Kleider aus, befahl der Engel den anderen Engeln, die ihm zu Dienste waren. Zu Jeschua sagte er: Siehe, ich nehme alle Schuld von dir und lasse dir festliche Kleider anziehen. Dann bat ich, setz ihm auch einen sauberen Turban auf. Die Engel folgten meiner Bitte und zogen Jeschua frische Kleider und einen sauberen Turban an. Der Engel des Herrn sah dabei zu und sagte dann feierlich zum Hohepriester Jeschua: So spricht der Herr, der allmächtige Gott, wenn du so lebst, wie es mir gefällt, und wenn du dich an meine Weisungen hältst, dann wirst du als oberster Priester die Dienste in meinem Tempel und in den Vorhöfen beaufsichtigen. Ich gewähre dir zusammen mit den Engeln, die mir dienen, freien Zutritt zu meinem Thron. Höre, Jeschua, Hohepriester, du und die anderen Priester, die mit dir zusammen den Dienst tun, ihr seid ein Zeichen für das, was ich vorhabe. Ich werde einen Mann aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, der mir in besonderer Weise dienen wird. Was ist die Situation? Die Situation ist, Jeschua steht mit schmutzigen, stinkenden Kleidern als Hohepriester vor Gott. Und daneben steht der Satan. Und was macht der Satan? Er will den Jeschua anklagen. Was sagt Gott? Er sagt, schweig zum Satan. Und dann steht da, denn, da geht es um Jeschua, den er wie einen brennenden Holzscheit aus dem Feuer gerettet hat. Stellt euch vor, das Feuer brennt, der Holzscheit liegt drinnen, droht zu brennen und Gott greift rein ins Feuer und holt den Holzscheit raus. Schreibt er, er hat Jeschua wie ein Holzscheit aus dem brennenden Feuer rausgerettet. Damit der Jeschua nicht verbrennt, hat der Herr seine Finger ins Feuer reingehalten und hat sozusagen für ihn den Schmerz des Feuers erlitten. Und warum hat er das gemacht? Weil er ihm neue Kleider anziehen wollte. Weil er ihn heilig darstellen wollte. Und das ist genau dieses Bild von dem Vers, mit dem ich angefangen habe. Ich hoffe, ich habe ihn da hinten nochmal. Kannst du bitte ganz am Anfang, ich glaube, zweite Folie oder so. Da ging es darum, alten Menschen ablegen. Na, schalt's wieder aus, bitte. Den alten Menschen ablegen, den neuen Menschen anziehen. Und das ist genau dieses Bild, das da auch verwendet wird. Diese alten stinkenden Kleider, die sind dem Jeschua auszogen worden und Gott hat ihm neue Kleider anzogen. Das ist genau das, was Gott mit uns gemacht hat. Er hat uns aus dem Feuer rausgerettet, damit, wenn der Feind uns anklagen will und uns vielleicht sogar zu Recht irgendwie sagen will, schau mal, was du wieder verbockt hast, dass das nicht mehr die Realität ist, die in unserem Leben gültig ist, weil Gott hat uns da rausgeholt. Und wenn ihr euch daran erinnert, was wir vorher gesungen haben, da haben wir gesungen, will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein. Könnt ihr euch erinnern? Erste Lied vom Anbetungsteil. Das ist genau das. Unser Herz klagt uns an, der Feind klagt uns an. Und was kann ich machen? Mutig komme ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn. Herr Jesus, du hast uns deine Ordnungen aufgezeigt, nach denen du möchtest, dass wir leben. Und die sind gut für uns. Und du hast uns schon längst den neuen Menschen anzogen und den alten auszogen. Und wie oft passiert es nur, dass wir nicht unserem neuen Menschen entsprechend leben, dass wir nicht auf deine Ordnungen hören. Und wie oft kommt der Feind und möchte uns anklagen. Aber du hast uns rausgerettet, wie aus diesem Feuer raus, wie diesen Holzscheit. Und wir können vor dir stehen, wir können mutig zu dir kommen. Danke echt für das Geschenk, Herr. Amen.